ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On Transformative Futurology.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur am ISM Campus in Stuttgart und mein heutiger Gast ist Tristan Hawkes. Zusammen mit seinem Vater Matthias Hawkes ist er einer der bekanntesten Vertreter der sogenannten Zukunftsforschung im deutschsprachigen Raum. Insbesondere seine Beschäftigung mit den sogenannten Megatrends stieß in der Vergangenheit auf ein breites öffentliches Echo. Umso interessanter finde ich es, dass Tristan Hawkes den Begriff des Megatrends heute eigentlich als überholt ansieht. Mit seinem neuen Netzwerk The Future Project hat er daher zuletzt den Begriff der transformativen Zukunftsforschung geprägt, die die Gegenwart nun nicht mehr monokausal auf Megatrends abklopft, sondern vielerorts so Antinomien, könnte man sagen, also zeitgleich gegenläufige Entwicklungen erkennt. Und innerhalb dieser gegenläufigen Entwicklungen tun sich dann wiederum gesellschaftliche Spannungsfelder auf. Welche das sind und was sich generell hinter der Disziplin einer transformativen Zukunftsforschung verbirgt, über all das wollen wir heute hier bei ISM Perspectives On mit ihm sprechen. Deshalb herzlich willkommen hier im Podcast, Tristan Hawkes.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Julian.
Ja, erstmal die offensichtliche Frage, warum ist aus deiner Sicht das Konzept des Megatrends ein Konzept von gestern?
Man muss vielleicht kurz erwähnen, dass ich bin ja quasi mit denen aufgewachsen. Ja. Also ich kannte überhaupt nur die Megatrends, weil die 40 Jahre lang jetzt eigentlich, so lange gibt es die eigentlich schon als Konzept, sehr gut als Ordnungsmatrix für die Welt funktioniert haben. Und das war die gute alte aufstiegs-wohlstandssteigende Industriegesellschaft, die ja auch von immer mehr Globalisierung geprägt war, immer mehr Digitalisierung, immer mehr Individualisierung, all diese guten alten Megatrends, die sind ja alle stetig angestiegen. Und jetzt merken wir, dass wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft schon ein bisschen in Stocken gekommen sind. Also viele dieser guten alten Megatrends sind jetzt rückläufig. Und sie basieren aber eben auf Wachstum, auf Linearität in eine Richtung. Und deswegen ist die These, und wir belegen sie auch gerade, dass das als Modell nicht mehr reicht, um diese komplexe Zeit und diesen jetzigen Übergang von einem Zeitalter ins nächste noch zu verstehen. Also sie waren wunderbar. Ja, ich will sie nicht missen, aber wie alle Konzepte, mit denen wir versuchen, die Welt zu verstehen, müssen auch diese sich weiterentwickeln. Und bei The Future Project bringen wir das eben in die nächste Evolutionsstufe hoch.
Jetzt war das Konzept der Megatrends für beispielsweise EntscheiderInnen in Unternehmen durchaus ja auch was Handfestes, mit dem sich irgendwie arbeiten ließ. Sie sollten etwa ihre digitale Infrastrukturen optimieren oder CO2-Emissionen reduzieren und so weiter. Euer neues Konzept formuliert jetzt viel weniger klar, was konkret zu tun ist. Hast du nicht Sorge, dass die Komplexität des Ansatzes vielleicht auch ein bisschen überfordernd wirken könnte für manche?
Ach, ein bisschen Überforderung finde ich auch ganz gut, weil wir können das ja kontextualisieren. Also der große Unterschied natürlich zu den Megatrends ist, die Megatrends lagen natürlich meistens in der Vergangenheit. Wir brauchen große Zahlenberge, um die auch zu analysieren. Und sie waren eben ein bisschen, ja, ich sag's mal vorsichtig, zu unkomplex. Und das habe ich schon oft gemerkt in Projekten mit Kunden, es war dann immer so ein bisschen so Trendzirkus. Ja, es hat funktioniert und man hat die ganzen Buzzwords immer gesagt, die gebraucht wurden, aber im Ende war es eigentlich, man hat damit nicht wirklich viel bewegt, ja, weil man eben nicht in die nächste Stufe gekommen ist, sondern es war halt so Trendzirkus. Natürlich stimmt es und die transformative Zukunftsforschung ist komplexer, sie stellt auch einen individuelleren Anspruch an Unternehmen, weil wir eben sagen, in der jetzigen Zeit kann man nicht mit One-Size-Fits-All-Lösungen die Probleme angehen. Aber das mute ich den Unternehmen auch zu. Ja, weil gerade jetzt in so einer hohen Krisendichte, da sind die jetzt auch so wandlungsbereit wie noch nie, weil sie sehen, dass die guten alten Modelle nicht mehr funktionieren. Das heißt, ja, es ist eine höhere Komplexität, aber es ist ja auch die Aufgabe von uns, uns zu hinterfragen und unsere Modelle in die nächste Komplexitätsstufe mitzutragen. Wenn die Gesellschaft es doch auch tut und die Wirtschaft, dann müssen wir da eben mitziehen.
Wenn ich dich richtig verstehe, suspendiert ihr ja auch den Begriff des Megatrends nicht komplett, sondern ihr stellt einfach eine Gleichzeitigkeit von scheinbar Widersprüchlichem fest. Das folgt dann gewissermaßen auch so eine Trend-Gegentrend-Logik, die ihr über eure Analysen dann mit dem Begriff der Transformation gewissermaßen zur Synthese bringt. Die erste Frage jetzt, Auf welche empirischen Befunde stützen sich diese Trend-Gegentrend-Diagnosen und an welchem Feld, an welcher Transformation kann man dieses Prinzip der gleichzeitigen Gegensätzlichkeit am anschaulichsten aufzeigen aus deiner Sicht?
Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir bei The Future Project mit Leuten arbeiten, die seit teilweise 10 Jahre lang die Megatrends beforscht und erarbeitet haben. Und da ist natürlich eine riesige empirische Datenbank dahinter. Und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass das schon relativ nicht neu ist, dass man angefangen hat, die zu hinterfragen. Wir haben es jetzt zum ersten Mal geschafft, in ein kongruentes Modell zu münzen. Und es stimmt, dass gerade heutzutage, wo wir ja alle irgendwie Trendjäger sind ein bisschen, ja, also durch die sozialen Medien, durch die Aufmerksamkeitsökonomie, ich meine, man kommt um den Begriff Trend ja eigentlich kaum überhaupt mehr rum. Tagtäglich wird er auf einen mit eingeballert. Und weil wir eben ganz oft als Menschen auch so Liebe, Energie, Geld, Hoffnung in Trends hineinprojizieren, weil wir so dringend wollen, dass sie immer in eine Richtung weiterlaufen, weil es ja sehr leicht auch wäre, dann Prognosen zu machen. Das würde meinen Job auch viel einfacher machen, wenn diese Trends immer linear verlaufen würden. Werden wir eben sehr oft blind für den Fakt, dass Trends auch Tipping Points haben. Also gerade Megatrends, die sind natürlich langsame Biester, Revolutionen in Zeitlupe hat man sie auch genannt, aber auch diese brechen und das passiert jetzt gerade eben. Also jetzt ein paar Beispiele, bevor wir es dann auf eine Transformation ummünzen, wo das Ganze sehr schön greifbar wird. Also die Urbanisierung, ja, also die letzten 40 Jahre ist man davon ausgegangen, die Leute ziehen vom Land in die Großstadt, das Land stirbt, die Städte siegen. Jetzt haben wir in den meisten westlichen Ländern, vor allem Deutschland, Österreich, ziehen die Leute aus den Großstädten wieder aus. Ja, wir haben Stadtflucht. Das heißt, der Urbanisierungstrend hat sich völlig umgedreht. Individualisierung, ja, dass wir alle immer, immer individueller werden, da sind wir auch langsam am Zenit dran. Ja, die Gesellschaft sucht wieder das Verbindende. Was verbindet uns eigentlich? Tut sich ein bisschen schwer, damit es zu finden, muss man sagen. Aber das Bedürfnis sieht man zumindest ganz, ganz stark. Sieht man auch gerade jetzt in der Bewegung der Jüngeren, die sich jetzt versuchen, aus den sozialen Medien zu entziehen und sich vielleicht mehr in den analogen Raum zu belegen. Dann vielleicht mal in Richtung Trend, Gegentrend blickend. Ja, also die Nachhaltigkeitsbewegung hatte durch Fridays for Future damals und den großen Diskurs dazu einen richtigen Turbo erlebt. Ja, ich würde auch sagen, die haben gewonnen. Und gleichzeitig ist als aber irgendwie in diesem Kulturkampf so eine Fridays for Hubraum-Bewegung entstanden. Ja, wir wissen, Elektroautos kommen, ja, oder welche Form auch immer der nicht fossilen Mobilität entsteht. Ich will mich da jetzt nicht auf die kleinen detaillierten Hackdiskussionen da einlassen. Und gleichzeitig steigen die SUV-Verbrennerkäufe so hoch wie noch nie. Ja, also da sieht man schon diese Gegenpaare. Und ich glaube, die Megatrend-Ebene, wo es am klarsten wird und wo es auch am schmerzhaftesten für mich jetzt zum Beispiel wird, als ich bin halber Engländer, halber Deutscher, also bin ein Friedenskind, wenn man so möchte, nach dem Zweiten Weltkrieg und auch glühender Europäer, was natürlich mit einem englischen Pass nicht so einfach war, dass wir sehen, dass die Globalisierung, das, was wir wirklich alle als endloses Wachstumsphänomen gesehen hatten, gerade eingebremst wird. Ja, wir rutschen zurück in Nationalstaaten, Handelskriege beginnen, America first, gut, das steht jetzt kurz auf der Pause, dafür machen andere Länder jetzt sich selbst first. Da geht auch eine große Enttäuschung ehrlicherweise bei mir mit einher und eine gewisse Desillusionierung auch. Und es ist eben die Frage, bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel der Globalisierung, ja, rutschen wir jetzt zurück in das Zeitalter der Nationalstaaten? Ja, also wiederholt sich die Geschichte immer eins zu eins. Das glaube ich nicht. Das glauben wir nicht. Sondern die Zukunft wird eben, und da kommt dann auch ein bisschen die zukunftsforscherische Krankheit der Wortspiele mit rein, die Zukunft wird lokal. Ja, also wir leben eben jetzt nicht mehr in einem Zeitalter, wo man entweder Globalist ist, der die Welt bereisen kann, so Aristokrat, oder man ist Bauer, der in der Pampa festhängt, sondern durch immer zugänglichere Mobilitätsmittel, auch durch digitale Kommunikationstechnologien, löst sich dieser Widerspruch auf. Und das ist eben die wahre Formel für die Zukunft ist, vermeintliche Widersprüche lösen sich auf und werden zu eben neuen Synthesen. Es ist im Ende nichts anderes als dialektisches Denken mit Trends, aber es fällt uns sehr, sehr schwer, auch als Informationsgesellschaft damit zu kommen, weil wir immer so gewohnt sind, die zugespitzten polemischen Antworten unserer Zeit zu haben. Und deswegen versuchen wir eben einen neuen Umgang mit Ambivalenzen auch in der Trendwelt zu lernen. Und das zeigt sich immer sehr schön in diesem Trend-Gegentrend-Dynamiken und wie sich dann doch im Ende wieder zu einigermaßen einer Harmonie zusammenfinden.
Jetzt hast du mit dem Stichwort Glocalization auch schon einen von den insgesamt 6 Transformationen angesprochen, die ihr identifiziert. Die anderen sind Human Digitality, Conscious Economy, Co-Society, Mindshift Revolution und Eco-Transition. Rein vom Namen her wären jetzt an und für sich alle irgendwie erklärungsbedürftig und entsprechend interessant für unsere HörerInnen. Da wir jetzt in dem Rahmen aber zeitlich nicht schaffen werden, alle zu besprechen, würde ich jetzt mal einfach die auswählen, die mir für uns als Hochschule mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaft spontan am relevantesten erschienen. Eine Transformation trägt den Begriff der Wirtschaft ja bereits im Namen, und zwar die der Conscious Economy. Was ist darunter zu verstehen? Welche Trends bzw. Gegentrends werden mit diesem Begriff zur Synthese gebracht?
Also man sieht ja jetzt gerade vor allem in Deutschland, da redet man sich jetzt die Wirtschaft wieder in den Untergang. Solche Phasen haben wir ja mal immer wieder gehabt. Jetzt scheint es aber mit dem Wirtschaftswachstum wirklich ein bisschen in Stocken zu kommen. Und das ist gerade für Deutschland als stolze Wirtschaftsnation natürlich auch ein bisschen schmerzhaft. Und die Frage, die eben hinter der Conscious Economy steht, ist, kann überhaupt endloses Wachstum funktionieren? Ja, also wir haben ja, wenn man so welche Profitmaximierung eigentlich an die zentrale Stelle der Wirtschaft gestellt. Jetzt sehr, sehr lange und auch sehr, sehr erfolgreich. Und im Englischen gibt es diesen wunderbaren Begriff, das ist natürlich gerade in der Trendwelt so, dass wir viel mit englischen Begriffen hantieren auch. Aber diese Phänomene sind eben globaler Natur und wir wollen eben so viele Zahlen, Daten, Fakten und Menschen wie möglich damit rein integrieren können. Late-Stage Capitalism nennt man das, ja. Also so, wenn man sich zum Beispiel mal die Gesundheitsversorgung in Amerika oder so anschaut, ja, wo man dann sieht, wie pervers gewisse Systeme durch ausschließliche Profitmaximierung geworden sind. Das zwingt uns eben dann zu hinterfragen, wie können wir die Economy, die Wirtschaft wieder conscious machen? Ja? Wie kann sie wieder vielleicht auch ein bisschen Kognitionsfähigkeit über sich selbst erlangen und auch mal hinterfragen, geht das mit dem ewigen Wachstum weiter? Und vor allem, was auch bei Consciousness ein bisschen mitschwingt, ist die Frage des Sinnes. Ja, also wie viel Sinn macht denn das? Also gerade jetzt, wo man ja auch sieht, dass gerade in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt es große Generationenkonflikte gibt, das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel persönlich beschäftige, ist eben die Frage, kriegen wir diese neuen hinterfragenden Trendtendenzen? Ja, das ging ja von Quiet Quitting, kennen vielleicht noch so einige, über die ganzen Fragen der Sinneswirtschaft, ja, Purpose Economy. Das waren so die Gegentrends gegen den Turbokapitalismus. Aber wir wollen natürlich auch nicht auf Wachstum verzichten. Und die Synthese daraus eben aus diesen beiden Bewegungen, die Jungen vor allem, die hinterfragen, dieses industrielle Arbeitsmodell mit Zeit absitzen und dafür werde ich entlohnt und dann kann ich mir ein Haus bauen. Geht sich jetzt zwar nicht mehr aus, aber konnte man mal früher auf jeden Fall. Auf der anderen Seite die gute alte wirtschaftliche Wachstumsdruck, den wir so kennen. Und dahinter auch die Frage, kann man auch qualitativ wachsen oder kann man immer nur quantitativ wachsen? Das sind eben, ist die große Zukunftsfrage, mit der sich die Conscious Economy beschäftigt. Und da kommen natürlich dann auch so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen dazu und natürlich auch die Frage, wie geht's mit Technologien weiter? Müssen wir überhaupt noch so viel arbeiten? Und. Man sieht, diese Phänomene sind natürlich alle schwerstens miteinander vernetzt. Das zeigt ja auch unsere Ausarbeitung dieser Transformation, dass man sie eigentlich nicht völlig getrennt voneinander betrachten kann.
Das ist auch interessant, dass du das jetzt gerade ansprichst mit dieser Vernetzung, denn ich hätte jetzt spontan diesen Postwachstumsdiskurs auch nicht in dem Bereich Conscious Economy angesiedelt, sondern auch beim Bereich Eco-Transition, dort verortet ihr ihn aber eben auch. Jetzt ist es ja auch so, dass ihr versucht habt, mit diesem Modell diese Überlappung, also dass gewisse Trends auch in verschiedenen Transformationen vorkommen, durch eine komplexe Visualisierung auch kenntlich zu machen, also welche Trends auch in mehreren der 6 Transformationen wirken. Welcher Trend, würdest du sagen, hat denn da so die größten Schnittmengen zu den 6 Bereichen? Also welcher taucht in den verschiedenen von euch identifizierten Transformationen am häufigsten auf?
Es ist immer die Frage, wie viele Schnittstellen gibt es zwischen diesen verschiedenen Transformationen. Wir haben ja, vielleicht um das nochmal kurz zu kontextualisieren, weil es vielleicht jetzt nicht alle gerade visuell vor sich haben, sind eben eine Vielzahl an kleineren Trendstationen. Ja, das können soziokulturelle Trends sein, Technologietrends, Wirtschaftstrends und so weiter. Und die werden eben zusammengehalten durch ein Netzwerk dieser verschiedenen Transformationen. Und in manche dieser Trends spielen mehrere ein und in manche eben auch weniger. Und die Orte, wo wir sehen, dass sehr, sehr viel Zusammenhänge zwischen den Transformationen sind und sich daraus sozusagen noch komplexere Trends ergeben. Es wird alles Sinn machen, wenn man sich das mal visuell vor Augen führt, ist zum Beispiel die Frage der digitalen Ethik. Also das ist zum Beispiel ein Trend, wo wir massiv verschiedene Transformationen miteinander wirken haben in der Frage, wie geht's denn weiter eben mit KI? Weil es ist ja schon so, dass wir momentan auch im technologischen, wirtschaftlichen Diskurs ja eigentlich um das Thema KI gar nicht mehr herumkommen. Da sieht man, dass es gerade mit der Real Digital oder Human Digital Transformation unglaublich viel Schnittstellen gibt, weil man sich fast keine Industrie, keinen Wirtschaftszweig vorstellen kann, ohne sich die Frage zu stellen, welche Implikationen hatten eigentlich die KI dort. Also es ist so ein ziemlich durchziehendes Thema. Man muss aber auch erwähnen, und das ist vielleicht auch wichtig, weil wenn man den Begriff Zukunftsforschung hört, dann denkt man eigentlich immer an, ja, so Technologiefetischisten. Wir sind alle eher mit einem zutiefst humanistischen Bild an das Ganze rangegangen und stellen uns immer die Frage, was kann Technologie für uns machen? Und deswegen heißt bei uns nicht KI die Transformation, sondern eben Human Digitality. Also mal die Frage, wie kriegen wir das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine hin? Das ist vor allem das, was uns interessiert. Ehrlicherweise gibt es auch genug Zukunfts- und Trendforschungsbuden, die sich nur auf KI-Fetische verlassen. Das sollen sie auch gerne machen. Wir versuchen vor allem die Next Society zu analysieren, die nächste Gesellschaft und von dort eben Sachen über Technologien, Wirtschaft, Nachhaltigkeit und so weiter abzuleiten.
Eine weitere Transformation von den 6 aus eurer Reihe, die hast du auch schon ein bisschen angeschnitten, auf die würde ich noch mal ein bisschen konkreter eingehen, nämlich die der Glocalization, nicht nur, weil ich den Begriff so hübsch finde, diese Verschmelzung aus Globalisierung und Lokalisierung gewissermaßen. Wir hatten hier im Podcast auch schon einige Male über die Fragilität globaler Lieferketten und Strategien des sogenannten Re-, Near- oder Friendshorings gesprochen. Mhm. Auf einer makroökonomischen Ebene habe ich also den Trend durchaus auch schon wahrgenommen. Ihr fasst ihn aber noch deutlich weiter. Was beinhaltet der Transformationsbegriff Glocalization bei euch denn darüber hinaus noch alles?
Ja, wir versuchen natürlich da auch uns vor allem die Fragen auch im kulturellen Kontext anzuschauen, weil der Wirtschaftskontext ist natürlich der eine. Wir wissen jetzt aber, glaube ich, langsam alle auf tragischste Art und Weise, dass Wandel durch Handel nicht immer funktioniert. Das müssen wir, glaube ich, alle schmerzhaft erleben. Und es ist vor allem gerade auch im kulturellen und großgesellschaftlichen Kontext über den Planeten auch wichtig zu sehen, dass es eine Menge Menschen gibt, die von diesem globalen Wachstumsversprechen und vielleicht den Homogenisierungstendenzen, die dahinter standen, wo man gesagt hat, ja, irgendwann werden wir uns alle sehr, sehr ähnlich werden, auch gekränkt waren, verletzt waren oder auch enttäuscht wurden. Ja? Und ich glaube, wenn man, gerade weil du es auch angesprochen hattest, das Thema Lieferketten in diesem Kontext sieht, die bilden natürlich auch immer ein bisschen die Fragilität der globalen Wirtschaft, die eben auch mit dem globalen Zusammenspiel und den globalen Beziehungen der Menschen zusammenhängt, ab. Und da muss man schon sagen, dass wir durch die Lockdowns damals ja auch gelernt haben, wie fragil das alles ist. Ja, Just-in-Time-Lieferungen und so weiter. Und dass diese Korrekturschleife hin zu so einem verblindeten Globalismus, der dazu führt, dass eigentlich die westlichen Industrienationen, sage ich jetzt mal, einfach die anderen abziehen, dass das jetzt auch auf Gegenwind stößt. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, dass sich dieses Verhältnis wieder einpendelt. Weil ich bin sowieso dafür, dass wir gerade, um mit den modernen Schwierigkeiten dieser Welt klarzukommen, auch versuchen, wieder supranationale Instanzen zu gründen. Ja, denken wir über das Thema KI oder Ökologie. Warum gibt es keine Digital-NATO oder UN? Warum gibt es keine Nachhaltigkeits-NATO oder UN, die das wirklich global in den Griff bekommt? Weil wir wissen alle, man kann so viel global denken, wie man will. Wenn man die lokalen Akteure nicht mit drin hat, dann bleiben das alles immer nur Lippenbekenntnisse. Ich glaube, gerade in diesem Kontext, da sieht man wieder, da geht es wieder um sozial-gesellschaftliche, zwischenmenschliche Beziehungen, sehen wir eben Glokalisierung als noch ein größeres kulturelles Phänomen, als jetzt nur die Frage, kann man seine Lieferkette absichern und sind die Depots und die Lagerhallen groß genug?
Hm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmt euer Ansatz der transformativen Zukunftsforschung ja eh immer so eine Art vermittelnde Position ein. Ich meine, Glocalization vermittelt ja bereits im Namen schon zwischen so einer Hyperglobalisierung auf der einen und einem engen Regionalismus auf der anderen Seite. Conscious Economy vermittelt gewissermaßen zwischen dem unternehmensseitigen Anspruch auf Profitmaximierung und dem Wunsch nach, man könnte sagen, einem resonanten Weltverhältnis der MitarbeiterInnen. Würdest du sagen, das ist auch der wesentliche Unterschied zu den Megatrends, dass hier nicht nur eine Entwicklungsrichtung postuliert wird, im Sinne von dahin geht, sondern dass zwischen zwei Polen auch ein Spielraum eröffnet wird, über den sich Zukunft dann auch gewissermaßen gestalten lässt?
Ja, das hat zwei große Vorteile. Der eine ist vor allem sehr kurzfristige Prognosen und die Transformationen sind ja jetzt für die nächsten 15, 20, 25 Jahre gedacht. Das ist im zukunftsforscherischen Zeitraum relativ knapp, muss man sagen. Dass man da eben sagt, okay, da ist ein Spielraum dazwischen. Wir können dir nicht sagen, wie morgen es so und so aussehen wird, aber wir können diese Tendenzen und diese beiden Richtungen und irgendwo dazwischen wird sich abspielen. Das können wir ziemlich sicher voraussagen. Und es ist ja auch wichtig, das lehnt sich ja auch an die Szenariotechnik an. Wir haben früher sehr viel mit Szenarien gearbeitet, das traut sich jetzt irgendwie niemand mehr. Das machen wir jetzt auch schon wieder. Wir haben ein neues Konzept auch dazu. Dazu sicherlich ein andermal mehr. Aber da sieht man eben, dass diese Spannweite und der Möglichkeitsspielraum Leuten überhaupt auch die Selbstwirksamkeit geht, der Zukunft sich gegenüberzustellen. Also heutzutage ist es ja so, dass die Leute irgendwie gefangen sind zwischen dem Ende der Woche und dem Ende der Welt. Aber diese mittelfristige Zukunft, die uns interessiert, die ist eigentlich außer Reichweite. Damit kann man sich nicht beschäftigen. Und genau das versuchen wir eben durch diesen Spielraum auch zu kreieren. Und eine Sache, die muss man auch einfach bekennen und sagen und ehrlich sein, weil so bin ich auch einfach. Wir wissen natürlich, dass hier wünschenswerte Zukünfte auch gezeigt werden. Ja, es sind natürlich auch kritische Trends mit dabei, aber wir versuchen schon auch kritischen Zukunftsoptimismus zu betreiben, weil ich keine Lust habe, dass wir hier nur Negativtrends aufzählen und dann die zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Also wir stellen auch schon einen Anspruch an die Zukunft. Aber den Leuten dann eben auch in Best-Practice-Beispielen und mit Zahlen, Daten, Fakten zu zeigen, dass hier Trendmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten offen sind, das erlaubt zumindest mal einen Handlungsspielraum. Weil die meisten Leute, habe ich das Gefühl, fühlen sich gerade von der Zukunft einfach erschlagen und auch von der Gegenwart.
Auf diese Handlungsspielräume, die sich dadurch eröffnen, kommen wir gegen Ende auch nochmal zurück. Nochmal zurück auf dieses Vermittelnde, was ich so als eine Art Metatrend irgendwie identifiziert habe, weil in dem kleinen von euch publizierten Buch 15 Gegentrends benennt ihr als einen Gegentrend sogar den des Mutes zum Mittelmaß. Und das war eine Gesellschaftsdiagnose, die ich so tatsächlich zum ersten Mal gehört habe. Denn Soziologen wie Andreas Reckwitz schreiben ja schon länger, dass wir vielmehr in einer Gesellschaft der Singularitäten leben, in der nur das Besondere wertgeschätzt wird. Wo macht ihr denn diesen neuen Mut zum Mittelmaß aus?
Wir sehen das eben genau an den Entwicklungen der Gegentrends. Und da muss man auch ehrlich sagen, deswegen bin ich da auch immer so nah dran, weil ich mich sehr viel mit den Diskursen in der jüngeren Generation beschäftige. Und sehr oft kommen ja diese Gegentrends, die so bestehende hegemoniale Strukturen und Erwartungsansprüche hinterfragen, die kommen natürlich sehr oft auf der jüngeren rebellischen Generation. Und das hat man dann in vielerlei Maßen sehen können, ob es jetzt zum Beispiel gerade beim Thema Arbeit, weil meistens, sagen wir sich ehrlich, da geht's um Mittelmaß. Einmal in der Selbstdarstellung im Netz, ja, Instagram und Co. Muss ich immer ein Sixpack haben oder kann ich auch einfach ein normaler Mensch sein? Und das andere ist natürlich die Arbeitswelt gewesen. Da hat man bei beiden gesehen, dass es da jetzt immer mehr so Gegentrends gibt, die sich dagegen wehren. Ja, also bei den Körperbildern zum Beispiel, da war es die Body Positivity Bewegung. Und bei den Fragen der Arbeit zum Beispiel hat man wunderbar gesehen, wie diese Bewegung zum Quiet Quitting auch so mal richtig einen Gegentrendspiegel vorgehalten hat. Da hat man gesagt, gut, dann sitze ich halt meine Stunden ab, ich mache aber nur das, was von mir erwartet wird. Genau das Mittelmaß. Und damit konnten irgendwie alle nicht umgehen, aber man sieht, dass es ein Bedürfnis ist. Und ein Gegentrend hat ja auch ganz oft den Vorteil, dass er einer sehr, sehr lang bereits akzeptierten Trendbewegung auch so einen Spiegel vorhält und uns sagt, ah, so hatte ich das noch nicht gesehen. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen, auch gerade wenn man dann so kleinteiliger werden will und es am Beispiel festmachen will. Ich sehe das natürlich immer sehr durch die Trends der jüngeren Generation, weil man kann sagen über sie, was man will, aber sie sind vernetzt, sie sind schlau und sie hinterfragen wirklich verdammt viel. Und meistens münzen sie es dann auch immer in ganz schöne Trendbewegungen um, was natürlich sehr dankbar für mich ist.
Ist aber auch interessant, dass du das jetzt irgendwie genau beim Phänomen der Jugend ausmachst, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass dieses Mut zum Mittelmaß erstmal auch so eine regressive, vielleicht sogar reaktionäre Tendenz wäre, weil das merkt man ja auch an anderen Stellen bei euren Publikationen. Da heißt es zum Beispiel irgendwie Back to the Office, Comeback des Dorfes, Rache des Analogen. Sind die von euch identifizierten Transformationen als Gegenentwurf zu den ursprünglichen Megatrends also ein wenig auch eine Reaktion auf diese vielleicht reaktionären Tendenzen, die in unserer Gesellschaft aktuell auch stark Konjunktur haben?
Ja, absolut. Sie versuchen natürlich auch zu vermeiden, diese endlose Zuspitzung immer zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion von ihnen. Also wir sind immer so eingeschossen auf gewisse Narrative, dass wir dann gar nicht mehr sehen können, dass es auch Gegenbewegungen gibt, die versuchen, dieses System anzupassen. Und ich finde gerade, also bei den 15 Gegentrends zum Beispiel, da habe ich auch an einigen mitgeschrieben und einige mitrecherchiert, da sieht man ja auch wunderbar, wie so ein System durch Gegentrends sich wandeln kann, ohne sich völlig über den Haufen zu schmeißen, ja, ohne völlige Systemzerstörung zu betreiben. Und das Reaktionäre momentan lebt ja einfach von dieser Schnelllebigkeit und dieser Linearität dieser vermeintlichen. Und alleine aufzuzeigen, dass es eine Gegenwehr gibt, wenn man so möchte, sollte vielen Leuten schon Mut geben, auch bei dieser Gegenwehr mitzumachen.
Euer erklärtes Ziel ist es ja auch, Individuen aus so einer reaktiven Haltung in eine gestalterische Position zu bringen. Gestalterischer Richtungssinn nennt ihr diese Kompetenz. Wie können die 6 von euch identifizierten Transformationen denn zur Erlangung dieser Kompetenz beitragen aus deiner Sicht?
Ja, indem sie, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, eben auch zeigen, dass es geht. Ja, dass es Spielräume gibt, dass es Trendentwicklungen gibt, die man sehen kann, an die man sich ranhängen kann, wenn man so möchte, und mitmachen. Und Ich glaube, was vielen Leuten momentan im Kontext der Zukunft ja auch fehlt, ist irgendeine Form von Mitbestimmung oder Selbstwirksamkeit. Ja, also man hat das Gefühl, die schlägt über einen hinweg, die Zukunft. Man kann sich eigentlich eh nicht wehren, man kann sich nur fügen. Und diese verschiedenen Transformationen, die 6 Stück, sollen eben auch Spielräume aufzeigen, aber auch Möglichkeitsräume aufmachen. Ich glaube, das ist etwas, das vor allem in Unternehmen, wir sind ja auch in der Wirtschaft hauptsächlich unterwegs, fehlt. Und vor allem auch vielleicht mal ein paar Individuen, die das Gefühl haben, ich spüre da etwas. Ich spüre, da tut sich etwas, aber ich kann es nicht benennen. Und dann kommen sie sozusagen zu den Profis, nämlich uns, die diese Trends finden, erkennen und benennen müssen. Und ganz oft haben sie dann diesen Effekt, wo es so einfach heißt, ah, genau das hatte ich gespürt, aber ich konnte es nicht nennen und ich konnte es nicht einordnen in diese Dynamik. Und das hat auch was sehr Befreiendes für manche Leute, weil dann merken sie, wir sind nicht verrückt, sondern sie sind sogar relativ nah an der Zukunft mit dran.
Wenn wir das jetzt mal ein bisschen praktisch ummünzen, du und dein Team bieten ja auch Kurse in dem Bereich der transformativen Zukunftsforschung an, in dem eben dieser gestalterische Richtungssinn dann auch angebahnt werden soll. Wie kann man sich denn so eine Veranstaltung vorstellen? Was erlernen die Teilnehmenden und in welchen Methoden bringt ihr das den Leuten näher, die da teilnehmen?
Also in erster Linie wird ihnen natürlich die grundsätzliche Trenddynamik beigebracht. Also fängt ja an schon mit der Problematik, dass wir meistens als Menschen gar nicht mal Trendebenen unterscheiden können. Ja? Also zwischen Megatrend, Mikrotrend, Subtrend, soziokultureller Trend, Branchentrend. Es gibt eine Menge verschiedene Trendgrößen, die man erstmal auseinanderfriemeln muss. Das ist mal ein ganz wichtiger Anfang, weil es sich natürlich auch lohnt zu schauen, wie groß ist so ein Trendphänomen. Dann kriegt man schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür, wie lange läuft es jetzt noch? Ja? Wie relevant ist es? Welche Größe hat es? Und dann ist natürlich unsere Aufgabe, die Menschen an die transformative Zukunftsforschung heranzuführen, eben einerseits anfangs eher deskriptiv und natürlich auch mit Best-Practice-Beispielen unterlegt und eben den Versuch, das greifen und spüren zu können. Und die Creme de la Creme meines Erachtens, und das ist dann immer der Punkt, wo es auch knackig wird, und du weißt genauso wie ich, wir arbeiten seit einem Jahr jetzt mit diesem Modell. Das heißt, es gibt natürlich noch immer Verbesserungsbedarf, aber wir werden da immer besser drin. Denn der spannende und der schwierigste Schritt ist es dann, dieses Modell, nachdem es mal erlernt ist, wenn man so möchte, über die eigenen Geschäftsfelder zu ziehen. Und das ist natürlich tricky, weil dann sind wir genau in diesem Punkt, den wir vorhin besprochen hatten, wo die sehr, sehr hohe Komplexität auf die sehr oft sehr vereinfachten, reduktionistischen Modelle innerhalb von Unternehmen führen, die noch aus dem Industriezeitalter irgendwie kommen. Und da wird es dann immer spannend. Und meiner Erfahrung nach ist auch ganz oft so, dass es manchmal hilft, zu fragen, welche dieser Trends erachtet ihr für euer Unternehmen am wichtigsten, am relevantesten? Und dann lässt man die mal die absuchen. Und dann fragt man genau über die, die sie nicht genannt hatten. Ja, also auch den Versuch, Blindspots zu erschließen bei denen, das ist auch schon noch immer ein ganz spannendes Modell. Aber grundsätzlich geht's jetzt gerade, weil es doch ein sehr, sehr komplexes Feld ist, die grundsätzlichen Trenddynamiken, Trendgrößen zu beschreiben, sie dann einzuordnen, sie dann zu benennen, zu beschreiben, zu belegen und dann eben der schwierigste Schritt, aber auch der wichtigste, ist dann für das eigene Wirtschaftsfeld greifbar und umsetzbar zu machen.
Also ein Stück weit auch die Komplexität auch wahrzunehmen erstmal und auch als gestaltbar aber auch wahrzunehmen.
Sie akzeptierbar auch zu machen. Ja. Es ist komplex, aber wir haben einen Überblick. Es ist noch immer verdammt komplex, aber es ist einordnbar.
Genau. Alles klar. Tristan Hawks war das, Mitbegründer der sogenannten transformativen Zukunftsforschung. Vielen Dank für das Interview.
Ich habe zu danken.
Alle Infos zu den Zertifikatskursen, den Tristan Hawks zusammen mit der ISM Academy anbietet, findet ihr in den Shownotes zur Folge, ebenso wie alle weiteren Quellen, die genannt wurden im Laufe des Gesprächs. Die nächste reguläre Folge hört ihr dann am 20. Mai, dann zu Gast der Insolvenzrechtsexperte Professor Dr. Manfred Hunkemöller. Bis dahin und macht's gut.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.